Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in Kontrolle bist. Danke für alles, was du noch machen willst heute Abend und die ganze Woche noch. Weil dein Plan ist so viel größer, als was wir überhaupt träumen können. Und es ist auch gut so, weil manchmal sind wir auch so begrenzt. Wir lassen jetzt einen ganzen Raum. Mach dein Werk weiter in uns, in unserem Herz, in unserem Leben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ist schon richtig cool, so eine Lobpreiszeit, ha? Ja? Nein? Schon? Okay. Super. Ihr könnt euch ruhig hinsetzen, aber nur für ein paar Sekunden. Ja. Weil mein Schatzi hat gestern so eine Challenge angefangen mit mir und da muss ich irgendwie auch weitermachen. Habt ihr alle ein Handy? Sehr gut. Also was wir jetzt machen, ist, dass ihr alle aufsteht. Ich rufe mal den Daniel, der Fotograf. Wo bist du, Daniel? Oder einer von deinen Jüngern? Irgendein Fotograf auf der Bühne, bitte. Das wäre super. Und jetzt alle aufstehen, weil ich sehe euch ganz schlecht. Alle aufstehen, alle Handy rausnehmen, bitte. Und macht das Licht an, die Taschenlampe bitte an. Sehr schön. Ich mache jetzt eine Story, okay? Ich filme das jetzt mal und dann müsst ihr ganz laut schreien und einfach so winken, weil dann sieht man euch. Und dann kann ich das einfach als Story für die Franzosen, also in Frankreich, das einfach machen. Dann können wir auch schöne Fotos machen von euch. Und dann, wenn ihr die Story sehen wollt, dann müsst ihr einfach mich followen auf Instagram. Okay? Machen wir es so? Okay. Wenn es drei ist, dann müsst ihr laut schreien und einfach rumwinken, okay? Eins, zwei, drei. Super. Also wie gesagt, wenn ihr es sehen wollt, Daria Reicher auf Instagram. Danke, Schatz. Du wusstest es nicht. Also, ich bin Daria. Daria, ich bin 31, Frau von Simon, habe 4 Kinder. Leider kann ich nicht alles erzählen von meiner Geschichte, weil auch wenn ich nur 31 bin, ist ja eigentlich schon extrem voll. Was kann ich nur einfach so erzählen? Ich bin in Deutschland geboren, aber bin in Frankreich aufgewachsen. Meine Eltern sind Missionare. Wir sind nach Frankreich gezogen, als ich glaube 4 Jahre alt war oder so. Also ich bin in Marseille aufgewachsen, in Südfrankreich, in der Stadt, in der Großstadt. Und da in der Großstadt sind wir in der Altstadt aufgewachsen, da wo es eigentlich am kriminellsten war. Ich bin da aufgewachsen neben Mafias, also mein Nachbar zum Beispiel, das war für mich wie mein Onkel, aber der war zum Beispiel, Gewehrtraffic und das Ganze. Und eines Tages, wir sind in der Schule gegangen und auf einmal war die ganze, also lauter Polizisten da, haben ihn festgenommen. Meine Eltern haben einfach gesagt, ja, der sitzt für die nächsten 20 Jahre im Gefängnis, weil er halt so ein Geschäft gemacht hat mit so Revolver, so die ganzen Kalaschnikow und ich weiß nicht, wie das heißt, so das Gewehrtraffic einfach. Also so in so ein In so einer Umgebung bin ich aufgewachsen. Wir haben die ersten Jahre ziemlich viel gelitten als Familie. Ich habe 4 Geschwister. Und es war einfach so, dass die uns nicht akzeptieren wollten, als Deutsche und als Christen auch. Und es war eigentlich sehr schwierig am Anfang. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber die haben so Autos verbrannt. Die haben uns 15 Mal das Haus komplett leer geräumt. Und es war einfach für meine Eltern und für uns als Kinder, wir wussten, wir müssen ausdauern und da bleiben, weil Gott uns da haben wollte und dort sein Werk machen wollte. Ihr möchtet euch vorstellen, das war einfach so, dort in der Altstadt von Marseille, die viele Christen haben probiert, dort Gemeinde zu bauen und jedes Mal nach 7 Jahren, nach so viel Leid, sind die dann die meisten weggegangen und nie ist eine Gemeinde entstanden dort im Viertel. Und wir haben 7 Jahre lang extrem gelitten als Family. Und das war so, nach 7 Jahren ist dann meine Mutter auf dem Hauptplatz rausgegangen, wo die ganzen Kriminellen waren und so. Und also damals waren so Schlägereien mit Axen zum Beispiel, das war richtig krass. Und das war einfach so, dass meine Mama dann rausgegangen ist, hat geschrien, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir werden hier bleiben, weil hier ist unser Platz und hier hat uns Gott gerufen. Und das war wirklich, wir waren echt bereit, bis im Tod zu gehen, dass wir einfach dort bleiben, weil wir wussten, Gott hat uns da berufen, auch als Family und wir auch als Kinder, wir haben das ganz krass auch, wir wussten es ganz einfach. Und das war dann so, also das ist jetzt eine kurze Vorstellung, aber das war einfach so, dass das hat mich immer schon geprägt, das ganze kriminell und so. Und irgendwann, so schnell gesagt einfach, war das dann so, nach der Bibelschule und alles, da werde ich morgen ein bisschen besser erklären, was da vor der Bibelschule war. Aber mit 16, dann war ich auf Bibelschule und habe da Simon kennengelernt. Aber das war dann so, dass ich dann mit den Jahren dann einfach das auf dem Herzen hatte, im Gefängnis zu arbeiten. Und heute bin ich Gefängnispastorin im großen Frauengefängnis in Marseille in Südfrankreich. Ihr müsst euch vorstellen, in Marseille ist es einer der größten Gefängnisse von Frankreich und das gefährlichste auch, wo die Kriminalität sehr hoch ist und die Gewalt auch sehr hoch. Und genau, da bin ich Gefängnispastorin. Ich bin meinen Weg gegangen dazu. Also es war jetzt nicht so von heute auf morgen, weil es in Frankreich nicht so leicht ist, in die Gefängnisse reinzugehen. Und ich erlebe da extreme Sachen. Aber was mich immer am meisten berührt im Gefängnis, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Schlüssel von alle Zellen von dem Gefängnis. Und ich kann jede besuchen, 24 Stunden, wann ich will. Ich darf vom Staat her, ich bin anerkannt vom Staat her, darf ich evangelisieren in die Gefängnisse. Ich finde das so krass, wie Gott einfach die Möglichkeit gibt, dass man einen Unterschied machen kann in so finsternissen Ort. Und es ist einfach so, dass ich halt jede Woche und regelmäßig im Gefängnis reingehe und in die Zellen und einfach Zeit habe mit diesen Frauen, die für unterschiedliche Gründe da sind. Manche sind da, weil die jemand umgebracht haben, weil die eigene Kinder umgebracht haben, weil die einfach keinen Führerschein hatten zum 10. Mal beim Fahren. Und alle sind zusammen, müsst ihr euch vorstellen, das ist dann voll, das ist ja chaotisch. Weil wenn du jemand umgebracht hast und dazu noch dein eigenes Kind und du bist zusammen in einer Zelle mit jemandem, der da ist, weil die Drogen dealt, dann ist die Drogendealer, also die könnte nur eins machen, die andere umbringen. Das sind so Regeln im Gefängnis. Und genau, und deshalb ist die Gewalt halt sehr hoch. Und das Ding ist, wenn ich die Leute besuche im Gefängnis, die sind ja schon eigentlich eingesperrt, die sind eigentlich schon, wie sagt man, die haben keine Freiheit, die sind ja nicht in Freiheit. Und trotz allem, was mich am meisten berührt, ist, dass diese Menschen am meisten eingesperrt sind, aber im Herz. Wenn ich mit diesen Menschen rede, die einfach, obwohl die eingesperrt sind, eigentlich, das, ich meine, das ist schon krass genug, wenn du, die haben eine Zelle von 8 Quadratmeter in Frankreich. Und oft sind die zu zweit in 8 Quadratmeter. Und da müssen die halt fast 24 Stunden leben, manchmal jahrelang. Und ich denke mir, das ist schon so krass, wenn du in so einem Ort lebst, für jahrelang, da würde ich durchdrehen. Ich meine, das sind eh viele, die Selbstmord machen und so. Aber das meiste, was mich berührt, sind diese Frauen, und ich denke mal auch, dass die Männer gleich sind, die einfach so gebunden sind im Herz. Also von was denn gebunden? Gebunden von Rache. Ja, wenn ich rausgehe, werde ich die und die Person umbringen, weil wegen der bin ich hier im Gefängnis. Oder von Eifersucht, von Traurigkeit. Die sind so gebunden von, was sie erlebt haben, Missbrauch. Ich glaube, 98% oder 99% von den Frauen im Gefängnis wurden als Kind missbraucht, vergewaltigt, vom eigenen Vater, vom Onkel, von keine Ahnung was. Die gibt so viel Leid und die sind so gebunden im Herz. Da ist das physische Einsperrung ist eigentlich nicht so schlimm, wie die Einsperrung, die sie im Herzen haben. Und das fand ich so cool, weil als wir die Woche vorbereitet haben mit Simon, haben wir so ein paar Themen auch vom Team so ein bisschen bekommen und dann haben wir so ein bisschen geschaut, okay, das sind echt coole Themen, die berühren uns voll und die passen auch zu uns und zu unserer Geschichte. Aber dann haben wir so ein bisschen gecheckt, okay, wer könnte über was reden, über was predigen? Und da war halt dieses Thema Leben in Freiheit. Und ich habe gedacht, ich als Gefängnispastorin, wie cool ist das denn, dass ich über Freiheit reden kann? Und nicht nur wegen dieser Frauen im Gefängnis, sondern auch wegen meiner eigenen Geschichte. Weil ich war in so viele Sachen gebunden, in so viele psychische, aber auch physische Sachen gebunden, wo Jesus mich komplett davon befreit hat. Und ich bin mir 100% sicher, dass da jeder von euch heute befreien will von irgendwas. Ob das jetzt im Kopf ist, ob das jetzt physisch ist, ob das irgendwas ist, Gedanken, Wörter, die gesagt wurden, egal was es ist. Ich glaube an den Gott, der befreien will. Und er will auch heute bei dir was machen, 100%. Und da war so eine Zeit lang auf Facebook, war so ein Bild bei uns in Frankreich. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland war oder in Österreich, keine Ahnung. Aber da war so ein Bild mit einem Pferd und das hat mich richtig, das hat mich berührt. Weil ich dachte, genauso ist das so oft bei uns. Also kannst du es machen, genau. Das ist so ein Pferd. Ein Pferd ist eigentlich schon, ich meine, der hat schon Kraft. Eigentlich kann er könnte eigentlich jetzt wegrennen, oder? Der hätte genug Kraft jetzt, um den Stuhl irgendwie wegzuwerfen und abzuhauen. Aber nein, der ist angekettet an diesem Stuhl, der eigentlich fast vielleicht nur 10 Kilo hat oder nicht mehr, keine Ahnung. Und der bleibt nicht 10 Kilo. Okay, 1 Kilo, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber das ist ein Plastikstuhl, so schwer ist es nicht, oder? Naja, der ist da angekettet und der glaubt tatsächlich, dass er da fest ist. Der kann nicht weg, er glaubt, dass er nicht weg kann, deshalb bleibt er da stehen. Also der wurde wahrscheinlich gefoltert dafür, keine Ahnung. Aber eins ist klar, er zeigt so eine krasse Realität, in welchen nicht nur Pferde leben oder Simon hat über Löwen geredet, manchmal macht man es auch bei Elefanten im Zirkus und so. Man kann also Tiere so krass foltern, dass sie dann glauben, nein, die bleiben, du kannst nicht weg, du musst da stehen, weil du bist angekettet an dem Stuhl. Das geht nicht anders. Und so oft, weil so ein bisschen übersetzt, aber ich bin jetzt nicht sehr, sehr gut in Englisch, aber manchmal sind die Ketten, die uns verhindern, frei zu sein, mehr mental als physisch. Ist das Deutsch? Ja? Danke, sehr gut. Genau, und im Frauengefängnis ist einfach so, dass ich das sehe, dass die doppelt eingesperrt sind, physisch, aber auch mental. Und da denke ich mir, ist es wirklich so anders für uns? Und jetzt werden alle sagen, oh, Daria, was erzählst du? Ich bin doch Christ, bin doch gerade auf dem Shake Youth Camp und ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen oder ich kenne Jesus eh schon länger oder nein, weißt du, ich kenne Jesus seit ein paar Wochen, aber ich weiß, ich bin frei durch Jesus. Amen? Glaubt ihr das? Ja, schon? Okay, sehr gut. Weil ich bin auch mit euch, ich bin auch einverstanden. Wir sind frei durch Jesus. Das ist eine Realität. Die Realität ist, dass Jesus uns frei gemacht hat. Und das kann man lesen zum Beispiel. Also ich habe so ein paar Bibelverse. Ich habe mir gedacht, okay, die muss ich hier auch lesen. Das ist ja wichtig, ein paar Bibelverse zu lesen in der Predigt. Und da ist geschrieben in Galater 5, Vers 1a, weil das ist nur der erste Teil. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Ich meine, es ist schon sehr klar. Dann Johannes 8, 36. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Okay, ist auch ganz klar. Römer 8, Vers 1 bis 2. Wenn ihr das nicht aufgeschrieben habt, dann könnt ihr noch danach fragen, kein Problem. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Amen? Sagen wir jetzt alle Amen. Woo! Wir sind befreit. Also es ist uns bewusst, dass wir befreit sind von Jesus. Ich finde das so krass, weil alle wissen das. Wir lesen das in der Bibel wahrscheinlich schon 100 Mal. Oder ein bisschen weniger, wenn du nicht so oft Bibel liest, aber du weißt es, wir sind befreit durch Jesus, weil Jesus ja auf der Erde gekommen, wir wissen es alle, das Evangelium, okay, der ist gekommen, Gott hat seinen Sohn gegeben, warum? Weil wir alle gefangen waren mit der Sünde und dass wir hatten keinen Ausweg, wir werden alle sterben und genau, alles ist Ende und vorbei. Und Jesus ist gekommen, warum? Um sich am Kreuz zu geben, warum? Dass wir befreit werden von der Sünde und vom Tod, dass wir frei leben können. Das ist eine Realität, an die wir glauben. Das ist unser Glaube. Das ist eigentlich die Mitte, also das Zentrum von unserem Glauben. Und das glauben wir auch. Aber komischerweise sind wir wie dieses Pferd. So oft sind wir da, obwohl dieser Pferd, obwohl er so stark genug ist, um wegzurennen, und in Freiheit zu rennen, obwohl er stark genug dafür ist, ist er da und bewegt sich nicht. Wisst ihr warum? Weil er an die Lüge glaubt, dass dieser Stuhl stärker ist. Weil er an der Lüge glaubt, dass dieser Seil stärker ist als die Realität, als die Wahrheit. Und mir ist es auch so gegangen in so viele unterschiedliche Bereichen in meinem Leben. Aber ich werde heute nur zwei davon erzählen, morgen noch andere. Aber zum Beispiel, ich habe euch ein bisschen erzählt, ich bin aufgewachsen mit, meine Eltern sind Missionaren, sind Pastoren, also im christlichen Elternhaus und so weiter. Ich habe immer Sachen mit Gott erlebt, die in Marseille schon waren, die uns kennen, die wissen ein bisschen unsere Geschichte. Also ich bin mit Wundern aufgewachsen, das war ganz normal. Aber was ganz eigenartig war bei mir in meinem eigenen Leben, seit ich 3 Jahre alt bin, bin ich nachts aufgewacht. Und ich habe regelmäßig mit einem Schreien aufgewacht, weil ich Dämonen gesehen habe in mein Zimmer. Und meine Eltern wussten nicht mehr, was die mit mir machen sollen. Ich hab die konkret gesehen. Ich könnte das noch beschreiben heute, was ich damals gesehen habe als Kleinkind. Und es ist immer weitergegangen und immer weitergegangen. Und ich habe immer Sachen gesehen, die mir Angst gemacht haben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das muss irgendwie so eine Gabe sein, keine Ahnung. Meine Eltern haben auch, wir haben dafür gebetet und so. Aber das ist dann ein bisschen ruhiger geworden. Und irgendwann war ich so 12 Jahre alt. Und da hatten wir so einen Hauskreis, ganz normaler Hauskreis. Und da waren meine Eltern auch dabei. Ich war 12, das war ganz normal, das war nett. Hatten eine super Hauskreisstunde. Und zum Schluss ist dann Gebet. Und da ganz am Anfang, als die Leute reingekommen sind, da waren zwei neue Personen. Und da war ein Mädchen, die war 16. Und ich habe sie angeschaut und auf einmal habe ich extreme Bauchschmerzen bekommen. Und ich hatte so Bauchschmerzen, ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, Papa, ich habe irgendwie ein Problem, ich habe so viel Bauchschmerzen, wenn ich das Mädchen anschaue und ich weiß nicht warum. Und wo die dann gesagt haben, ja, das kann sein, dass du einfach was Geistliches spürst, bleib einfach da und du wirst sehen, was der Heilige Geist dir sagt. Bin ich geblieben, ganz normal. Und am Ende haben wir dann gebetet, oh, jeder betet ein bisschen, danke Herr für diese Stunde, war super und so. Und, und auf einmal, ich hab meine Augen aufgelassen, weil ich hatte so Bauchweh und ich habe so ein komisches Gefühl gehabt, dass irgendwas passieren wird. Und dann schaue ich das Mädchen an, so richtig, was wird sie jetzt machen? Auf einmal ist sie da, macht die Augen auf, die Augen werden ganz weiß, steht auf, Entschuldigung, wenn ich euch ein bisschen Angst mache, die steht auf und geht auf die Person, die neben mir ist und fängt an, sie zu erwürgen. Und ich bin da, scheiße, ich gehe raus, ich gehe weg, ich habe Angst. Mein Papa steht auf, okay, alle weg, Britta, du bleibst, meine Mama, du bleibst. Und ich stehe natürlich auf und gehe auch weg, weil ich Angst habe. Und dann sagt mein Papa, Dara, du bleibst. Ich so, nein, Papa, ich will nicht bleiben, ich habe Angst. Und er meinte, Dara, ich glaube, es ist die Zeit, du bleibst. Ich so, Papa, bitte, lass mich doch gehen, ich habe so eine Angst. Nein, bleib. Ich so, okay. Dann haben wir angefangen, zu beten. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine übernatürliche Kraft gespürt habe in mir, die von drinnen rausgegangen ist. Ich habe mich sowas von stark gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Und es war dann so, dass wir dann für das Mädchen gebetet haben. Dämonen sind rausgegangen, ganz viele eigentlich. Und wir haben für sie gebetet, ich auch, ich habe mitgebetet mit 12. Und nach ein paar Stunden war sie dann komplett befreit. Das war ein komplett anderes Gesicht. Die hatte so einen Frieden im Gesicht, das war so krass. Was ist dann passiert? Alle nach Hause, ich habe mich richtig stark gefühlt, so wow, krass. Und Gott benutzt mich für das, das ist cool und wow, es ist aufregend. Und auf einmal war die Nacht. Genau, ich in mein Zimmer. Ich so, wow, jetzt fühle ich mich komisch. Existiert diese Welt wirklich? Ja, ich glaube an Gott, aber ich wusste nicht, dass das alles existiert, so konkret, weißt du? Und das hat mir schon Angst gemacht. Und dann am nächsten Tag sagt Gott zu mir, so ganz konkret, Daria, ich werde deine geistlichen Augen aufmachen. Und da habe ich ihm gesagt, was, waren die noch nicht auf? Ich meine, gestern Abend habe ich schon Sachen gesehen. Ich will nicht mehr sehen. Daria, ich werde deine geistlichen Augen aufmachen, 3 Tage lang. Was ist dann passiert? 3 Tage lang, egal wo ich hingegangen bin, egal was ich gemacht habe, ich konnte in der geistlichen Welt sehen. Ich habe Kämpfe gesehen zwischen Dämonen und Engel. Ich habe Häuser gesehen, wo die Säulen wie Dämonen waren, aber Häuser, wo lauter Engel waren. Das war sowas von krass. Egal wo ich gegangen bin, habe ich die geistliche Welt gesehen. Und ich meine, ich hatte in diesem Moment, in diesen 3 Tagen, hatte ich keine Angst. Das war wie ich in einer Traumwelt war. Das war wie, wow, krass. Und nach 3 Tagen war es fertig. Leute, was glaubt ihr, wie es mir gegangen ist danach? 6 Monate lang konnte ich fast nichts schlafen. Ich hatte so Angst. Ich war so gebunden in meinem Kopf von dieser Angst, von dieser geistlichen Welt. Obwohl ich wusste, dass ich frei bin von Jesus, obwohl ich wusste, dass Jesus in mir ist und dass er die Autorität ist, ich hatte sowas von Angst, von was ich gesehen hatte. Sowas von Angst, abends allein zu schlafen, ohne Licht zu schlafen, im Dunkeln zu schlafen, bist verrückt. Ich weiß dann, dass alle Dämonen kommen. Ich hatte sowas von Angst nach dieser Zeit, wo Gott mir das erlaubt hat, es zu sehen. Und irgendwann, nach 6 Monaten, ich saß in meinem Zimmer. Und das Licht war an, wie immer, seit 6 Monaten. Und da saß ich auf meinem Bett. Ich habe gedacht, das kann nicht weitergehen. nicht weitergehen, dass ich jede Nacht Angst habe, dass ich nicht mehr leben kann fast, nur wegen dieser Angst. Ich habe mich hingesetzt auf mein Bett, ich habe meine Bibel genommen, habe gelesen, eigentlich so ein bisschen, wisst ihr, wenn man die Bibel aufmacht, man schlägt sie auf und oh, was lese ich gerade. Und da bin ich auf diesen Vers gekommen, ich weiß nicht mehr, wo geschrieben ist, ihr werdet auf Skorpionen zertreten und das Ganze. Es hat dann einfach über die Autorität Jesus geredet. Und es war auf einmal wie, bing, wie eine Offenbarung in meinem Kopf. Es geht um das. Jesus ist so viel stärker als diese geistliche, als diese Dämonen oder keine Ahnung. Er ist die Autorität. Und wir als Menschen, die an Jesus glauben, und wir als Menschen, die befreit sind durch sein Blut, wir stehen über die. Wir können die zertreten. Als ich das kapiert habe in diesem Zimmer, ich bin aufgestanden, habe so herumgeschaut, wisst ihr, die kleinen Dämonen, die mir Angst macht, ihr könnt jetzt abhauen im Namen Jesus. Und ich habe gelächelt dabei, ich habe nicht mal geschrien, im Namen Jesus, der jetzt haut ab. Nein, ich habe einfach gesagt, im Namen Jesus, haut ab. Leute, die sind abgehauen in einer Sekunde. Und nie wieder in meinem Leben habe ich diese Angst gespürt. Und wisst ihr was? Ich sehe immer noch Dämonen. Und ich sehe immer noch, jetzt nicht jeden Tag und jedes Mal, wenn ich spazieren gehe, aber zum Beispiel, als ich 14 war, ich bin zum College gegangen, zum Art Hauptschule, nein, Gymnasium, genau, hier. Ich bin in der Schule gegangen, in der Früh, und auf dem Weg zur Schule sehe ich einen Mann vom Weiten, voll fesch, voll hübsch und gut angezogen, ganz normaler Typ, sehe ich vom Weiten, auf einmal sehe ich ihn und ich schaue besser und dann sehe ich einen Dämon in ihm. Mit meinen Augen, ich denke mir, das gibt's nicht. Daria, du träumst gerade, geh zur Schule, vergiss es. Und der kommt immer mehr, also immer näher zu mir und ich sehe es immer besser. Und dann denke ich mir, okay, Jesus, nicht jetzt, bitte, ich gehe jetzt einfach. Und der Typ geht bei mir vorbei, bleibt bei mir stehen, schaut mich an, ein ganz normaler Typ, ganz gut angezogen, schaut mich an und sagt zu mir, es ist zu viel Licht in dir, hat mich angespuckt und ist weggerannt. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist eine Realität. Und ich glaube, es war gar nicht geplant, dass ich darüber rede heute Abend, aber vorhin im Lobpreis hat mir der Heilige Geist hat mir das auf dem Herzen gegeben, weil ich glaube, so viele von uns heute Abend, von euch heute Abend, sitzen da, haben Erfahrungen gemacht mit der geistlichen Welt, aber du lebst gebunden, wie dieser Pferd. Du kannst ruhig das Bild eigentlich die ganze Zeit drauf lassen, weil dann sieht man das gut. Wie dieses Pferd bist du gebunden mit dieser Idee, wow, ich habe Angst. Vielleicht habe ich ein paar Horrorfilme gesehen und die haben mir so Angst gemacht, dass ich weiß, dass, und wenn es existiert wirklich, boah, wie krass, dann kriege ich richtig Angst. Und dann lebst du mit dieser Lüge, dass die stärker sind. Das geht doch gar nicht. Ich gebe immer dieses Beispiel. Ich bin ja in einer kriminellen Stadt aufgewachsen und in ein paar Orten in der Stadt sind ja so Gangster und wir wissen ganz genau, als machst du je wie ich, da musst du nicht hin, noch nicht. Also ich meine, als Frau noch weniger, das ist klar. Und du weißt, wenn du da hingehst, dann kriegst du Ärger. Und das ist einfach so, wenn du da hingehst und du bist ganz allein und du weißt, du kannst nichts machen, ob du ein Junge bist oder ein Mädchen, egal. Und da sitzen vielleicht 10 Jugendliche, die also eine Knarre haben und irgendwas und die bereit sind, irgendwas zu machen oder ein Messer. Und wenn du vorbeigehst und du gehst allein, ganz ehrlich unter uns, da bist du so, oder? Da hast du richtig Angst. Da hast du richtig Angst und machst den Kopf runter und hoffst nur eins, dass diese Person dir nichts sagen. So geht man, wenn man Jesus nicht im Leben hat. So kann man gehen vor die Dämonen, ja, wenn Jesus uns nicht befreit hat, wenn Jesus nicht unsere Autorität ist. So kann man gehen, ja. Aber stellt euch vor, ihr seid in so einer Stadt, wo es auch Gangster gibt und keine Ahnung, und du hast neben dir der Chef von den Gangstern. Ich sage euch, ich sage diese Geschichte, weil es ist mir schon mal passiert. Ich habe mich befreundet mit Frauen von Gangster und wir sind mal einen Abend rausgegangen, so ein bisschen was trinken und so. Und mitten in der Nacht, also nicht mitten in der Nacht, aber spät nachts, sind wir nach Hause gegangen. Und auf einmal auf der Hauptstraße bei uns im Viertel war ein Auto komplett voll mit so richtigen Männern, die am Drogendealen waren und so. Und ich hatte so Angst, so richtig Angst, dass uns irgendwas passiert, weil wir waren nur Frauen. Und auf einmal sind meine Freundinnen, gehen beim Auto vorbei, klopfen auf dem Auto und ich so, na, was machst du? Lass sie doch in Ruhe, wir kriegen noch Ärger. Und die 5 Kerle kommen raus und dann meine Freundin, die vielleicht 1,50 Meter ist und ganz schmal und dünn, sagt dann, Männer, stellt euch an der Wand. Und alle 5 Männer, die so kräftig waren und schon richtig zu waren und alles, gehen gegen die Wand und stellen sich hin und machen den Kopf runter. Und meine Freundin sagt dann zu denen, Wisst ihr, wer das ist? Schaut sie an. Das ist Daria. Und die war schon da. Nein, lass mich einfach in Ruhe, bitte. Das ist Daria und sie ist meine Freundin. Keiner von euch berührt sie an. Keiner von euch. Und alle, ja, okay, passt, okay, kein Problem. Und so geht man, wenn man Jesus hat im Leben. So geht man, wenn man befreit ist, wenn man kapiert, wer, was für eine Autorität Jesus in unserem Leben hat. So ist das. Man geht so. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe danach? Ich habe die 5 Kerle da angeschaut. Ihr könnt mir nichts antun. Ja, so ist es. Ich bin beschützt. Ich habe meine Kumpels dabei. Und das sind eure Chefs. Und so ist es mit Jesus, Leute. Wenn wir Jesus, wenn wir das kapiert haben, wenn wir die Lüge nicht mehr haben, dass wir Angst haben müssen und oh, die könnten uns ja was antun. Nein! Wenn du Jesus akzeptiert hast in dein Herz, in dein Leben, dann ist die Realität das Wort Gottes. Und die Realität des Wort Gottes ist, dass wir frei leben können. Dass dieses Pferd rennen kann, dass dieses Pferd weggehen kann, wie du auch rennen kannst, wie ein Pferd. Ich weiß, es ist gerade so eine ganz vielleicht krasse Geschichte, was ich erzählt habe. Und ich weiß, es vielleicht sind auch ein paar von euch, die sagen, wow, Daria, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe ein ganz normales Leben, ich gehe in der Church und ich habe meine Jugendgruppe und ich bin jetzt hier. Aber wisst ihr was ich so krass finde? Der Teufel, der probiert mit so vielen krassen Lügen uns festzuhalten. Ich sehe einfach, wie der Teufel wie dieser Seil ist und dir flüstert am Ohr, hey, du bist nicht fähig. Schau dich an. Du kannst nichts. Du bist ja niemand. Ich meine, du kommst aus Schweinbach. Was willst du machen? Ich liebe dich. Wisst ihr, was ich meine? Wegen dem müsst ihr ein bisschen mehr Followers bei mir auf Instagram haben, bitte. Bitte. Weil das war jetzt gemein. Es hätte jetzt schlimm ausgehen können. Nein, was ich sagen will, ist einfach, manchmal ist es so extrem mystisch und komisch und geistliche Welt und keine Ahnung. Und es kann, und ich bin mir 100% sicher, dass ein paar von euch das leben. Und falls es von euch welche gibt, ich bin da, es gibt noch eine Woche. Ihr könnt ruhig zu mir kommen, wir können ruhig darüber reden, wir können beten dafür und keine Ahnung. Aber eins ist klar, es gibt auch Menschen hier, die ein normales Leben haben, die nicht Dämonen und Engel sehen, aber die ein normales christliches Leben leben. Aber seid ehrlich, mit mir und mit euch bitte. Wer lebt in kompletter Freiheit? Was meine ich damit? Es sind so kleine Sachen, so dieses kleine... Weißt du, du bist nicht gut genug und was glaubst du? Du wirst mal Missionar, nie im Leben. Was willst du denn? Du glaubst, du kannst studieren, nie. Schau dich an, du bist ja dumm. Oder zum Beispiel, schau dich an, du bist zu hässlich oder zu klein, zu groß, zu dünn, zu dick und dies und das. Diese ganzen Flüstern im Ohr. Du bist nicht fähig, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Es ist mir so oft gegangen, Leute, obwohl ich in christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, obwohl ich Engel gesehen habe, obwohl ich so eine coole Kindheit hatte, wo ich so viele Sachen von Gott gesehen habe. Bis heute ist es so, dass ich das erlebe. Regelmäßig in meinem Leben höre ich diese Flüstern vom Teufel, der mir sagt, dass ich das nicht kann. Dass es unmöglich ist. Und wisst ihr, was meine Antwort war? Nichts ist unmöglich für Gott. Das habe ich mir tätowiert, als ich geboren bin. Nein, das war jetzt eine andere Geschichte. Nein, ich komme jetzt auf eine andere Geschichte. Als ich geboren bin, hat mein Papa mich gesehen und anscheinend hat er mir gesagt, okay, also mal, ja, so hat er es gemeint. Er hat mich gesehen und er hat gesehen, wie auf meine Stirn geschrieben ist, nichts ist unmöglich für Gott. Und in dem Moment wusste er, dass mein Leben nicht einfach wird. Und er hat es mir regelmäßig gesagt, als ich Kind war, Teenie war, erwachsen war, daher vergiss nicht. Nichts ist unmöglich für Gott. Und ja, ich werde das heute nicht alles erzählen, aber morgen werde ich ein bisschen weiter erzählen. Wir haben extrem viel durchgemacht, extrem viel gelitten. Und dieser Satz, Nichts ist unmöglich für Gott, ist eine Realität heute in meinem Leben. Und wie gesagt, Lüge vom Feind. Es gibt noch andere Lüge vom Feind. Und vielleicht bist du heute da und hast Sachen erlebt, die dich richtig fertig gemacht haben. Vielleicht von deinen eigenen Eltern, vielleicht von der Schule, von Leuten, die von Kollegen oder keine Ahnung, die einfach nur Blödsinn über dich gesagt haben. Und das ist so fest in dir, das ist so in dein Herz, dass du heute richtig wie paralysiert bist. Wie sagt man, paralysiert, da kann man es auch sagen auf Deutsch, ja? Wie paralysiert bist. So Wörter, die einfach dein ganzes Leben prägen. Oder vielleicht ist es auch was anderes als nur Wörter. Vielleicht hast du Sachen erlebt, die dir richtig wehgetan haben. Missbrauch vielleicht. Vielleicht wurde sogar geschlagen als Kind, keine Ahnung. Aber eins ist klar, wir alle haben Sachen erlebt oder Sachen gehört, die uns an diesem Seil festhält. Die uns an diesem Seil festhält und die uns verhindert, loszugehen, in eine neue Dimension reinzugehen, in der Dimension von Gott. Eine Dimension, wo man frei leben kann. Wo diese Wörter und diese Sachen, die dir vielleicht Menschen angetan haben, dich nicht mehr binden. Und das ist eine Realität und ich kann euch davon erzählen. Als ich 9 Jahre alt war, ich schaue auch trotzdem auf die Uhr, passt. Als ich 9 Jahre alt war, war ich in der Schule, ganz normal, mit meinem älteren Bruder, der ist 10, ich war 9. Also er war 10, ich war 9. Und um 16:30 sind wir von der Schule rausgegangen. Es ist bei uns so in Frankreich, es geht bis 16:30. Und bei uns, das ist ein Viertel mit kleinen Gassen, also da, wo wir leben. Und nach der Schule war das so, dass wir wollten nach Hause gehen, ganz normal. Und auf einmal in so eine kleine Gasse bei uns im Viertel, wo keiner einen Zugang hatte, haben uns 9 Typen umkreist. Die haben sich meinen Bruder geschnappt und die haben mich missbraucht. Die haben mich sexuell missbraucht. Und es war so, dass es natürlich ganz schlimm war. Natürlich war ich schockiert. Als es alles fertig war, sind ich und mein Bruder weggerannt unter Tränen nach Hause. Das Erste, was ich gemacht habe, weil bei uns einfach so eine Regel war, transparent zu sein und alles zu erzählen, alles im Licht zu geben, dass der Teufel ja keinen Zugriff hat. Und dann habe ich einfach sofort alles erzählt an meine Eltern, was passiert ist. Natürlich waren die extrem geschockt und mein Vater war sowas von genervt und der hatte so Wut, weil der hat es einfach nicht verstanden, weil wir sind da, wir waren da, um Gott zu dienen, um Gemeinde zu bauen, um Leute, dass Leute Jesus finden. Und dann passiert sowas, wo ich euch gesagt habe, das war in die 7 Jahren, wo wir so viel gelitten haben. Und das ist so weit gegangen, dass ich missbraucht wurde. Und dann habe ich es meinen Eltern gesagt. Ja, und dann, nach dieser ersten Schock, haben die für mich gebetet. Und da bin ich umgefallen. Und ich lag am Boden über eine Stunde, hat mir mein Vater danach gesagt. Ich lag am Boden über eine Stunde und da hatte ich einen Traum. Und dieser Traum, den kenne ich noch ganz genau heute. In diesem Traum bin ich Hand in Hand mit Jesus gegangen. Auf eine Wiese. Und auf dieser Wiese waren lauter Bildschirme. Schon flache Bildschirme, ich meine damals... Ich war prophetisch. Naja, da habe ich Bildschirme gesehen und in jedem Bildschirm war wie eine große Etappe von meinem Leben. Ein richtiges, cooles Leben. In dem ersten Bildschirm habe ich gesehen, dass ich mit 16 auf Bibelschule gehen werde. Im anderen Bildschirm habe ich gesehen, dass ich dort meinen Mann kennenlernen werde. In einem anderen habe ich gesehen, dass ich mit 18 heiraten werde und direkt im Dienst gehen werde. Später habe ich ein Bildschirm gesehen, wo ich vor Hunderte von Menschen im Gefängnis predigen werde. Bis zum Tod. Und dann, das war am Schluss, dann hat Jesus mich angeschaut. Ich war 9 Jahre alt. Hat mir gesagt, Daria, willst du dieses Leben leben? Und ich schreie an, ja klar, ich meine, es schaut nur cool aus. Ich will sein Leben. Es ist pures Abenteuer. Ich will dieses Leben leben. Das ist einfach nur krass. Dann schaut er mich an und sagt er mir, dann gib mir dein ganzes Leben. Gib mir dein ganzes Leben, jetzt und für immer. Und nicht nur, okay, so ein Übergabegebet, Jesus, mein Leben gehört dir, sondern gib mir komplett dein ganzes Leben. Ich bin aufgewacht und ich habe alles vergessen, was in die Bildschirme war. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich sterben werde. Aber ich habe das erste Bildschirm noch im Kopf gehabt. Ich habe dieses Bild noch gesehen, dass ich mit 16 auf Bibelschule gehen will. Das Erste, was ich meinem Vater und meiner Mutter gesagt habe, als ich aufgewacht bin, Ich schaue meinen Papa an und sage ihm, Papa, mit 16 gehe ich auf Bibelschule. Er schaut mich an, das war eine Stunde nach meinem Missbrauch. Er schaut mich an und er wusste, dass Gott an diesem Moment ein Wunder gemacht hat. Ich bin aufgewacht, Leute. Ich wurde komplett geheilt. Ich hatte keinen Wut mehr, ich hatte keinen Scham mehr. Ich hatte so einen Frieden in mir und ich wusste an dem Moment, dass ich frei bin von dem. Dass mich das nicht, ich habe die Leute vergeben, die mir das gemacht haben. Ich muss euch vorstellen, die habe ich auch noch schon lange später habe ich die noch getroffen bei uns im Viertel, weil das waren Nachbarn von mir. Aber ich habe mich richtig in Frieden gefühlt und wie geheilt gefühlt. Aber in dieser schönen Geschichte, in dieser krass so schönen Geschichte, war trotzdem etwas, eine Lüge, die geblieben ist. Und diese Lüge, das war diese falsche Sexualität. Diese Lüge war, okay, mit 9 habe ich auf einmal gecheckt, was ein Körper ist und was eine nicht normale Sexualität ist. Und diese Gewalt und auf einmal habe ich diese Lüge, die war in meinem Kopf. Was ist passiert durch unterschiedliche Umstände? Bin ich auf einmal in Porno gefallen. Was heißt das? Ganz konkret, von 9 bis 12 war ich sowas von süchtig von Pornos. Es war für mich wie eine Droge. Es hat langsam angefangen und dann ist es immer krasser geworden und ich musste immer krassere Sachen schauen und es ist immer krasser geworden und jedes Mal, aber ich habe Gott geliebt. Ich habe so Gott geliebt und ich wusste, er hat einen Plan für mich und ich war schon dabei, die Tagen zu zählen, bis ich 16 bin, um mir auf der Bibelschule zu gehen. Aber nebenbei war diese Lüge, du wirst nie daraus kommen. Jetzt bist du für immer abhängig von dem. Du wirst nie daraus rausgehen können und du bist so dreckig und du bist nicht würdig, Gott zu dienen. Schau dich an, schau mal, was du anschaust. Und jedes Mal, als ich fertig war mit dem Schauen, habe ich so geweint. Und ich habe jedes Mal Gott um Vergebung gebetet. Und ich freue mich so, dass in der Bibel geschrieben ist, dass man mehrere Mal um Vergebung bitten darf. Weil das war so krass. Ich habe so oft Gott um Vergebung gebetet, unter Tränen. Und dann war es wieder mal so. Und dann wieder mal so. Bis irgendwann, da war ich 12. Mit 12 ist viel passiert in meinem Leben. Und als ich da war, in einem Gottesdienst bei uns, hat der Heilige Geist mich so krass genommen. Das war wie, ich habe das gespürt, physisch in meinem Körper, wie auf einmal der Heilige Geist mich drängt und mir sagt, Daria, bring das im Licht. Daria, finde dir irgendjemand und red jetzt darüber. Ich wusste, er will was machen. Ich wusste, er will mich befreien davon. Und ich habe mich so geschämt. Ich, die Missionarskind, ich, die Pastorenkind, wie kann ich sowas machen? Und das hat mir meine ganze Kraft gekostet. Ich habe mich so geschämt und ich bin zu meiner Mama gegangen. Ich habe gesagt, Mama, ich muss mit dir reden. Dann haben wir uns Zeit genommen und ich habe ihr alles erzählt. Und ich glaube mir, ich habe mich nicht stolz gefühlt. Ich habe mich so blöd gefühlt. Die erste Reaktion von meiner Mama war, wir beten jetzt, dass Gott dich davon befreit. Weil es ist nicht normal. Das ist nicht normal, so zu leben. Es ist nicht normal, an diese Lüge zu glauben, dass du nicht da raus kannst. Es ist nicht normal, zu glauben, dass du für dein Leben lang in diesem Stuhl, was vielleicht auch Porno heißen kann, dass du hier dein Leben lang an dem festhältst. Es ist nicht normal. Es ist nicht die Realität Gottes. Die Realität Gottes, das Wort Gottes ist was anderes. Du bist frei im Namen Jesus. Und das ist eine Realität. Und wenn man das kapiert und bereit ist, es anzunehmen, es kostet einen Schritt, ja. Es ist nicht einfach, ja. Aber wenn man einen Schritt macht, dann befreit uns Gott komplett, auch von dieser Lüge. Und da hat meine Mama für mich gebetet, von einer Sekunde auf die andere wurde ich befreit. Von einer Sekunde auf die andere wurde ich befreit von dem. Warum sage ich das euch? Klar, mein Lebensmotto ist, transparent zu sein, authentisch zu sein. Ich glaube, dass alles, was man selber erlebt, kann man auch weitergeben, wenn man das, geschafft hat oder wenn man irgendeine Lösung gefunden hat. Und die Lösung habe ich gefunden, die ist in Jesus. Und ich will euch ermutigen, es ist auch möglich für euch, in eine neue Dimension reinzugehen. Egal, was du erlebt hast, egal, wo du heute steckst, nichts ist zu schlimm für Gott. Nichts ist zu dreckig für Gott. Nichts ist zu kompliziert für Gott. Er kann alles machen. Alles. Er kann alles machen in dein Leben. Das hat er schon gemacht. Die Frage ist, kapierst du das? Kapierst du das, dass wir so oft in eine Lüge leben, in ein Fake leben? Weißt du, wer sich freut? Der Teufel freut sich. Ich habe es geschafft. Ja, der denkt, der kann es nicht, der ist nicht fähig. Ich hab's geschafft. Der steckt fest in seine Scheiße. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Aber wir sind für unser Leben verantwortlich. Und wie Viola schon vorhin gesagt hat, nichts ist ein Zufall. Nichts ist ein Zufall. Und die Band, ihr könnt schon mal kommen. Und auch das Gebetsteam, ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Ich glaube, dass Gott heute was machen will. Ich glaube, dass Gott heute euch in echter Freiheit bringen will. Weil es gibt eine echte Freiheit, Leute. Es gibt diese Freiheit, was wir wissen, was wir als Christen wissen und vielleicht auch sogar religiös wissen. Ja, wir glauben an Jesus. Ja, er hat uns befreit am Kreuz und so weiter und so weiter. Aber wie schaut dein Leben aus, konkret? Wie schaut es aus in deinem Leben heute? Wenn du heute, jetzt, es geht nicht um deinen Nachbar, links oder rechts, es geht um dich. Wenn du heute in dein Leben schaust, vielleicht siehst du schon so ein Seil. Vielleicht siehst du, oh, ich weiß, ich habe schon immer gewusst, dass ich nicht fähig bin. Ich habe schon immer gewusst, dass ich nicht stark genug bin. Vielleicht siehst du gerade, was dich noch festhängt. Vielleicht merkst du es gerade. In Galater 5, Vers 13 bis 25, ich werde nicht alles lesen, aber ein paar Teile, ein paar Verse davon, ist geschrieben: Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Denkmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Ein bisschen später ist geschrieben: Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn süchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und zum Schluss ist geschrieben: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Check mal in dein Leben gerade. Ist es bei dir so? Ich bin nicht perfekt. Wisst ihr was? Ich und Simon, wir müssen regelmäßig ein Check-up machen bei uns. Obwohl wir schon im Dienst stehen, obwohl wir Pastoren sind und keine Ahnung. Regelmäßig muss ich checken: Hey, bin ich fest an irgendeine Lüge gerade in meinem Leben? Halte ich gerade fest an irgendwas, was nicht die Freiheit ist von Gott? Und ich glaube, die Zeit ist, dass du heute ein Check-up machst in dein Leben. Und nicht nur Juhu, um Befreiung zu erleben. Nein, weil Gott wünscht dich so sehr, dass wir frei leben. Er wünscht dich so sehr, dass du frei lebst. Egal, was mit dir passiert ist, nichts ist zu groß für Gott. Er ist in Kontrolle. Er ist in Kontrolle. Will jemand frei sein heute von euch? Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen, alle. Ich fand das so cool von David vorhin, dass man nach vorne kommt. Ich werde noch ein letztes Vers lesen. Und dann werde ich runtergehen. Und dann werde ich euch bitten, nach vorne zu kommen. Warum sage ich gerade nicht nur die frei sein wollen? Weil ganz ehrlich, wenn du nicht frei sein willst, von diesen Lügen, die dich noch festhalten, dann weiß ich nicht, warum du hier bist. Aber eigentlich weiß ich, warum du hier bist. Gott hat seinen Plan und er ist so gut. Und er will, dass du eigentlich checkst, was du für einen Wert hast. Dass du endlich checkst, was Gott mit dir vorhat. Dass du endlich checkst, dass die Identität, die du hast, nicht menschlich ist, sondern göttlich. Ihr seid Kinder Gottes und es ist was anderes, glaubt mir, als diese menschliche Identität, als was vielleicht Menschen über dich gesagt haben oder dir angetan haben. Jesus sagt, du bist gewollt. Jesus sagt, dass er dich liebt, wie du bist, dass du sein Schatz bist, dass du sein Kind bist. Gott sagt das, du bist mein Kind. Stell dich vor, das ist deine göttliche Identität. Und in dieser Identität können wir heute Abend reingehen. In dieser Dimension können wir heute Abend reingehen. Wir zusammen. Also ich schlage vor, dass wir gemeinsam nach vorne kommen. Und wenn du was Bestimmtes, ein bestimmtes Gebet brauchst, weil du bestimmte Befreiung brauchst von irgendwas, was dein Leben gerade einfach nur zerstört, dann heb deine Hand. Und das Gebetsteam ist da, ich bin auch da. Ich werde zu dir kommen. Wir werden zu dir kommen, werden für dich beten. Wenn du dir das vielleicht nicht traust, heute Abend, wir sind noch eine Woche da. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass man für dich betet. Ob das in Session ist oder am Tag ist, in Kleingruppen ist, im Zimmer, egal wo. Du hast die Möglichkeit, diese Woche, diese Freiheit zu erleben, konkret in dein Leben. In Apostelgeschichte 16, 25 ist geschrieben, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Amen. Amen. Gott will uns frei machen. Lass uns nach vorne kommen. Lass uns in diese Freiheit reingehen.